Noch ist das ganze Ausmaß der Katastrophe in Japan nicht absehbar. Dennoch steht schon jetzt fest, das Erdbeben vom 11. März in Japan ist ein historisches Ereignis. 9000 Kilometer von Japan entfernt konnten auch die Geophysiker am Karlsruher Institut für Technologie einen sehr deutlichen Ausschlag ihrer seismischen Messgeräte beobachten. Etwa eine halbe Stunde nach dem Seebeben vor der japanischen Ostküste wurde Karlsruhe um 9 mm abgesenkt und sowohl in Nord-Süd- wie auch in Ost-West-Richtung verschoben. Ein Ausschlag in dieser Stärke so weit entfernt vom Epizentrum hat auch die Erdbebenspezialisten überrascht. Dr. Jörn Groß vom Geophysikalischen Institut erklärt im Interview mit KIT-Reporter Stefan Fuchs, warum ein solches Erdbeben im Oberrheingraben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird.
9000 Kilometer von hier entfernt in Japan hat dieses Erdbeben stattgefunden am vergangenen Freitag. Innerhalb von 23 Minuten waren die ersten Wellen hier messbar. Das ist ja verblüffend schnell. Wie kann man sich das erklären?
Seismische Erdbeben haben eine für unsere Verhältnisse sehr große Ausbreitungsgeschwindigkeit, also das heißt mehrere Kilometer pro Sekunde. Und die Wellen vom Beben breiten sich jetzt auch, die ersten Wellen, die hier ankommen, sind sogenannte Raumwellen. Das heißt, die tauchen am Erdbebenort erstmal in die Erde ab sozusagen, breiten sich dann durchs Erdinnere aus und werden dann eben bei so großen Erdbeben weltweit gemessen. Und aufgrund der sehr hohen Ausbreitungsgeschwindigkeit von mehreren Kilometer pro Sekunde sind die dann eben auch sehr schnell dann bei uns.
Jetzt haben Sie etwas gemessen, nämlich dass Karlsruhe innerhalb von 100 Sekunden um einige Millimeter, Zentimeter verschoben wurde.
Ja, das ist richtig. In dem Fall handelt es sich um die sogenannten Oberflächenwellen. Das heißt, wir unterscheiden verschiedene Wellentypen bei einem Erdbeben. Die werden am Erdbebenort, also durch diese stattfindende Verschiebung, angeregt und breiten sich dann eben, die schnellsten Wellen sind die, die sich durch das Erdinnere ausbreiten, die zuerst bei uns ankommen. Und etwas langsamer breiten sich Wellen aus, die sich an der Erdoberfläche ausbreiten. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, als wenn man einen Stein ins Wasser wirft und dann breiten sich so Wellen an der Wasseroberfläche aus. Es breiten sich also entlang der Oberfläche der Erde diese Wellen aus. Die sind langsamer als die Raumwellen, aber immer noch mehrere Kilometer pro Sekunde schnell. Und diese Wellen haben die größten Amplituden und eben auch die längsten Periodendauern von eben bis zu mehreren hundert Sekunden. Und die bewirken dann aufgrund ihrer großen Wellenlänge, also das heißt, diese Wellen haben eine Wellenlänge von mehreren hundert Kilometer dann auch, wird also dann ein ganz großes Gebiet simultan innerhalb dieser Zeit von hunderten Sekunden dann verschoben.
Jetzt gibt es Beben, die mit einem Tsunami begleitet sind und es gibt welche, die ohne nennenswerten Tsunami, also Seebeben, stattfinden. Kann man da erklären, warum das so ist?
Ja, das hängt ganz entscheidend damit zusammen, wie dieses Beben tatsächlich stattfindet. Also das heißt, wie sich zum Beispiel jetzt in dem Fall diese Platten gegeneinander verschieben. Entscheidend ist dabei, ob es eine sehr starke vertikale Komponente gibt. Also das heißt, dass jetzt nicht nur horizontal etwas aneinander vorbeigleitet, da würde man keinen großen Tsunami erwarten, aber wenn es eine vertikale Änderung gibt, also eine Höhenänderung, etwas emporschnellt und wieder hinabschnellt, dann können diese starken Wasserwellen, die Tsunamis, angeregt werden.
Ich habe gelesen, auf 400 Kilometer mit 80 Kilometer Breite ist der Meeresboden um 1 Meter gefallen und ich weiß nicht, ob er dann wieder zurückgeschwungen ist.
Ich gehe davon aus, dass er wieder zurückgeschwungen ist. Also das ist jetzt eine Aufgabe der Seismologie, herauszufinden, wie diese, man nennt es dann Bruchgeometrie, genau ausgesehen hat und wie dieser Bruchverlauf war. Also in welchen Bereichen hat sich wie stark diese Platten auf welche Art und Weise gegeneinander verschoben. Und eben aus diesem Mechanismus folgt dann, ob es einen Tsunami gibt oder nicht. Und das wird jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen in der Seismologie sein, diese Dinge wirklich zu bestimmen.
Wie ist das jetzt genau einzuordnen? Da hat es auch eine Korrektur nach oben gegeben. Inwieweit ist dieses Erdbeben in Japan vom vergangenen Freitag historisch?
Es ist dahingehend historisch, dass man mit so einem großen Erdbeben nicht gerechnet hat. Also das hängt ein bisschen damit zusammen, wenn man Abschätzungen macht, betrachtet man, wie zum Beispiel die Subduktionszone aussieht. Es ist eine sehr lange, sehr gerade Subduktionszone.
Subduktionszone, sollten wir erklären?
Ja, Subduktionszone heißt, dass also eine Platte, ganz vereinfacht ausgedrückt, eine Platte unter eine andere hinuntergedrückt wird. Also das heißt, die Platten verschieben sich gegeneinander. Das hat man schon mal gehört. Das ist also diese Plattenbewegung, tektonische Plattenbewegung. Und wenn nun diese Platten aufeinandertreffen an bestimmten Stellen, dann wird häufig eine Platte unter die andere drunter gedrückt. Also die laufen gegeneinander und eine wird unter die andere hinabgedrückt. Das nennt man dann eben subduziert. Und der Bereich, in dem das stattfindet, ist dann die sogenannte Subduktionszone, weil die Realität natürlich oft sehr komplex ist. vor allem an Plattengrenzen, wo mehrere Platten aneinander grenzen, wie das in Japan der Fall ist, die dann auch keine geraden Linien haben, wo sie zum Beispiel subduziert werden, sondern wo es eine sehr komplexe Geometrie hat. Das ist ein sehr komplizierter Fall, abzuschätzen, wie groß können diese Beben werden, weil die Erdbebengröße im Endeffekt dann davon abhängt, wie weit sich so ein Bruch ausbreiten kann, wenn er mal begonnen hat. Und man ist eben nicht davon ausgegangen, dass sich in dieser Geometrie in Japan dieses Beben über so viele Kilometer dann noch weiter ausbreiten kann, wie es jetzt gemacht hat.
Da sind drei Platten, die philippinische, die eurasische und die pazifische Platte. Welche Platte läuft da unter welche drunter?
Da wird die pazifische Platte wird unter die, man sagt auch nordamerikanische Platte, subduziert.
Jetzt ist ja immer die Rede davon, von diesem großen Erdbeben in Bezug auf Kalifornien, aber auch in Bezug auf Japan. War das jetzt schon dieses große oder ist da noch mehr zu befürchten, muss man ja sagen?
Also ich kenne die gesamte Subduktionszone nicht im Detail in Japan, muss ich dazu sagen. Meines Wissens nach hat man das große Erdbeben, von dem immer die Rede war, weiter südlich im Bereich von Tokio tatsächlich erwartet.
Das heißt, auch da tut sich was?
Erdbeben hat es ja entlang dieser Subduktionszone ständig, das ist man in Japan ja auch gewohnt und es wird es auch weitergeben, auch diese Nachbeben, die ja jetzt relativ zahlreich stattfinden, die auch noch gespürt werden, finden auch in diesem Bereich statt und diese ganze Subduktionszone auch außerhalb dieses jetzt gebrochenen Bereichs wird weiter stattfinden, ja.
Gut, kommen wir zu Ihrem eigentlichen Forschungsbereich, nämlich dem Oberrheingraben. Sie haben gerade gesagt, das hat man eigentlich auch unter Seismologen nicht erwartet in dieser Stärke. Wie sieht es denn aus mit dem Oberrheingraben? Ist der auch ein Risikogebiet für Erdbeben? Ist der auch durchaus in der Lage, uns Erdbeben vergleichbarer Stärke zu liefern?
Also vergleichbarer Stärke sicherlich nicht. Es ist ein Erdbebengebiet, wenn man sich eine Deutschlandkarte anguckt, wo die Erdbeben stattfinden in Deutschland, gehört der Oberrheingraben, ist eine der Gebiete in Deutschland. Hier finden Erdbeben statt. Die sind jetzt allerdings deutlich, natürlich viel, viel, viel kleiner als das, was jetzt in Japan stattgefunden hat. Also man muss sich vorstellen, dass allein diese Bruchlänge, die in Japan stattgefunden hat, schon mehr als dem gesamten Oberrheingraben oder dem mittleren Oberrheingraben zum Beispiel entspricht. So ein Beben ist hier nicht zu erwarten. Wir haben Erdbeben, die werden auch ab und an verspürt, das kommt man ja auch mit. Es wird gerechnet mit dem stärksten Erdbeben und das Seismologen generell ist, dass sich das Beben von 1356 in Basel wiederholt. Also 1356 aus den historischen Aufzeichnungen ist ein Beben bekannt, was man heute davon ausgeht, dass es etwa 15 Kilometer südlich von Basel stattgefunden hat und wo man heute aus den Beschreibungen ableitet, dass es eine Stärke zwischen 6,5 und 7 gehabt hat. Dieses Beben wird auch häufig als Referenzbeben angenommen, wenn man davon ausgeht, mit welcher Erdbebengefährdung muss man im Oberrheingraben rechnen. Die Frage ist, kann es nur dort an diesem Ort wieder stattfinden oder kann es auch an anderen Orten im Oberrheingraben mit dieser Stärke wieder stattfinden? Und das ist eine Frage, die man jetzt nicht seriös beantworten kann. Also ich denke, im Oberrheingraben muss man jederzeit mal auch mit einer Magnitude 5 Beben rechnen. Aber wie das dann wirklich mit den großen Erdbeben aussieht, also die ganz großen nicht und der Rest ist relativ schwierig zu beantworten.
Was macht Sie da so sicher, dass es die ganz großen nicht geben kann?
Ja, das hat auch wieder was mit der Struktur zu tun. Also wir haben eben in Japan diese Subduktionszone, wo eine Platte mit über 8 Zentimetern pro Jahr subduziert wird. Da können sich diese Spannungen aufbauen und dann auch entsprechend große Brüche dann entstehen. Und das ist im Oberrheingraben nicht der Fall. Also wir haben ja diese Bewegung nicht, wir haben keine Subduktion im Graben. Wir haben auch nicht diese großen Bruchflächen, die brechen könnten. Das heißt, dadurch können diese extrem großen Erdbeben hier nicht stattfinden.
Das heißt, was ist die Ursache im Oberrheingraben? Da gibt es da keine Platten, die aneinander reiben?
Also wir sind hier im sogenannten Intraplattenbereich, das heißt, wir haben ja keine Plattengrenze im Oberrheingraben. Wir haben eine Grabenstruktur, wobei die Struktur dieses Grabens gerade im tieferen Bereich, da rede ich jetzt von sagen wir mehr als 10 Kilometer Tiefe, noch nicht abschließend geklärt ist. Deshalb arbeiten wir ja auch hier vom Institut aus. Das heißt, die genaue Ursache des Grabens können wir noch nicht festlegen. Aber wir haben nicht diese starken Verschiebungen, wie jetzt zum Beispiel in einer Subduktionszone auftreten. Im Graben gibt es insgesamt sehr viele sogenannte Störungszonen, wo also bereits Störungen im Gestein vorhanden sind. Und wir haben natürlich auch Spannungen, die auf diese Flächen wirken, weil zum Beispiel die afrikanische Platte im Süden ist. Und aufgrund von Spannungsänderungen können sich natürlich auch auf diesen Störungszonen Erdbeben dann ereignen.
Das heißt, es ist einfach ein Riss in dieser eurasischen Platte?
Ja, die Frage kann man nicht eindeutig beantworten, weil wir die tiefe Struktur des Grabens nicht kennen. Wir sehen, was wir hier oben an der Oberfläche sehen. Die Frage ist, warum diese Grabenstruktur da ist, kann man im Moment nicht abschließend beantworten.
Jetzt stehen ja auch hier zum Beispiel auf der französischen Seite das Atomkraftwerk von Fessenheim. Es gibt also durchaus auch Risiken von dieser Seite. Würden Sie sagen, das ist vertretbar? Muss man auf die Stärke, auf die vermutete Stärke dieses Bebens aus dem Mittelalter einstellen? Oder muss man da eine Sicherheitsreserve noch einbauen?
Also ich bin, um es klar zu sagen, ich bin kein Kraftwerksexperte für Atomkraftwerke. Ich bin auch mit den genauen Festlegungen nicht vertraut, gerade was das französische Kraftwerk in Fessenheim angeht. Die deutschen Kraftwerke sind bis zu einer Intensität 7 bis 8, also in der Intensitätsskala ist immer ein bisschen was anderes als eine Magnitudenskala. Da werden eben Schäden quantifiziert, wenn man so möchte, die durch ein Erdbeben entstehen können. Soweit ich weiß, wurde Fessenheim auch mit Bezug auf dieses Beben von 1356 ausgelegt. Ich weiß auch, dass es in den letzten Jahren dann nochmal Nachrüstungen gegeben hat, nachdem das Atomkraftwerk nochmal untersucht wurde hinsichtlich seiner Erdbebengefährdung. Ich denke, es wäre sicherlich angeraten, eben so eine Überprüfung, wie sie jetzt ja in Deutschland angedacht ist, wirklich sehr gewissenhaft nochmal zu machen, um dann eben auch festzustellen, wie groß die Reserven sind, was man erwarten kann. Und dann muss man sich damit auseinandersetzen, ob dieses Risiko akzeptabel ist.
Brauchen wir insgesamt, Sie haben vorhin gesagt, die Seismologen, also die eigentlichen Experten dort, jetzt mal global gesehen, waren überrascht von diesem Erdbeben an dieser Stelle, in dieser Stärke. Brauchen wir eine andere Risikokultur, eine andere Art des Einschätzens von Risiken?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also was viel gemacht wird, auch hier am Institut, also nicht von mir, aber bei uns im Institut, ist, dass man eben Risikoabschätzung, Gefährdungsabschätzung, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Risiko und Gefährdung. Da wird sehr viel gemacht. Man versucht das für gefährdete Städte auch zu machen. Da wird auch sehr viel gemacht. Es sind auch wirklich sehr komplexe Methoden und Verfahren, die da inzwischen angewendet werden. Es wird auch immer weiterentwickelt. Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich vorbereitet auf solche Dinge, dass man auch eher dazu neigt, vielleicht extremere Fälle anzunehmen und nicht vom eher günstigen Fall auszugehen, gerade wenn es vielleicht auch um Hochrisikotechnologien geht. Insgesamt ist die Vorbereitung die entscheidende Rolle. Man hat es gesehen im Vergleich zum Beispiel mit Indonesien und dem Tsunami und den Tsunamis in Chile, wo einfach aufgrund der Vorbereitung der Bevölkerung auf so ein solches Ereignis der Verlauf ein ganz anderer war. Das heißt, wenn die Bevölkerung weiß, dass sie im Falle eines starken Bebens sich von der Küste entfernen muss und das auch konsequent tut, sind natürlich die Opferzahlen wesentlich geringer. Ich meine, die Frühwarnsysteme der Japaner haben nach dem, was man jetzt weiß, ja auch sehr gut funktioniert. Also das heißt, die Kraftwerke wurden ja tatsächlich automatisch heruntergefahren. Es wurden Züge automatisch angehalten. Das sind alles so Frühmaßnahmen, die man dann ergreifen kann. Und das hat ja funktioniert. Also das heißt, man muss ja halt immer vor Augen halten, dass die Zeit natürlich extrem kurz ist. Und wenn man eben sich unmittelbar an der Küste befindet und man nur wenige Minuten Zeit hat, und wir reden hier von sehr, sehr großen Städten zum Teil, dann ist natürlich auch schnell eine Machbarkeitsgrenze erreicht.